Weisheit kaufen, nicht verkaufen. Um das soll es heute gehen in der Predigt. Wir wollen Weisheit kaufen. Jetzt, wie kaufe ich Weisheit? Weisheit ist etwas, wo uns immer hilft, wo für die Ewigkeit da ist. Weisheit ist etwas, wo nicht per se wichtig ist, sondern wegen Gott. Weisheit zu erwerben ist viel besser als Gold. Verstand zu bekommen ist mehr als alles Silber wert. Wer Klugheit erwirbt, liebt sein Leben. Und der Verständige findet Gutes. Kaufe Weisheit und verkaufe sie nicht. Die Weisheit, die Zucht und die Einsicht. Schlecht, schlecht, sagt der Käufer, doch wenn er weggeht, gibt er mit dem Schnäppchen an. Also, wie erwerbe ich Weisheit? Ich gehe auf Hochdeutsch, damit Günther mich auch noch versteht. Ich hoffe, die anderen verstehen mich dann auch. Ich werde langsam reden. Wie erwerbe ich Weisheit? Wie es nicht geht, ist mit Geld. Ja? Da kommt also jemand in Sprüchen und sagt, da kommt doch tatsächlich so ein Idiot zu mir und will Weisheit kaufen und bringt mir Geld. Ja? Am Anfang ruft Frau Weisheit in den Sprüchen, kauft Weisheit. Und das ist allegorisch gemeint. Aber es gibt Idioten, die verstehen eine Allegorie nicht. Die Bibel kann auch poetisch sein. Und die Bibel legt sich selbst aus und sagt, guck mal, das ist poetisch gemeint, das ist allegorisch gemeint und nicht wörtlich. Also ich kann nicht zu einem Rabbi gehen oder zu einem Pfarrer und sagen, pass mal auf, hier hast du 2000 Franken, gib mir ein Kilo Weisheit. So geht das nicht. Ja? Aber es ist der Kaufvorgang. Der Kaufvorgang für Weisheit ist, dass ich ja etwas gebe. Die Frage ist, was gebe ich, um etwas zu bekommen? Und hoffentlich gebe ich etwas Irdisches, um etwas Himmlisches zu bekommen. Das wäre eine sehr gute Transaktion. Also Jesus spricht ja davon, wir sollen Schätze im Himmel anlegen. Ja? So, was kann ich geben? Ich kann meine Zeit geben. Ich kann meine Aufmerksamkeit geben. Ich kann mein Ego geben. Ja, ich lese die Bibel, aber wichtig ist, die Bibel im Gebet zu lesen. Ein Gebet ist ja vor allem, dass Gott zu uns redet, nicht unbedingt, dass wir Gott zuquasseln. Wenn du in das Haus des Herrn gehst, lass deine Worte wenig sein. Ja, wir quasseln Gott nicht zu, er weiß sowieso, was wir brauchen. Wir beten, um von Gott zu hören. Und Weisheit heißt, in Demut lese ich die Bibel, ich nehme an, was da drin steht, ich lasse mich verändern. Ja, also ich zahle mit Zeit, aber ich zahle auch mit meinem Ego, ich zahle mit meiner Eitelkeit. Ja, das ist der Preis, den ich zahle. Was ich bekomme, ist ein Schatz im Himmel. Es ist das Verrückte, ich kann Wahrheit kaufen. Ja? Kaufe Wahrheit. Wahrheit ist übrigens so ein Wort im Hebräischen, das ist Wahrheit und Treue. Ja? Wahrheit ist sozusagen auch Zuverlässigkeit. Ja? Das Wort Emet beinhaltet das alles. Also Wahrheit ist nicht nur etwas, ist zum Beispiel das Gras ist grün oder die Bäume sind jetzt bald gelb. Das ist nicht Wahrheit, sondern auch wenn ich etwas zusage, halte ich das ein. Das ist auch Wahrheit. Ja? Also Wahrheit bezieht sich nicht nur auf die Vergangenheit, sondern auch auf die Zukunft. Wenn es heißt, die Summe deines Wortes ist Wahrheit, geht es nicht nur darum, dass Gott einfach recht hat, sondern dass Gott sein Wort einhalten wird. Also, kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht. Die Weisheit, die Zucht und die Einsicht. Wie kann ich Weisheit verkaufen? Das ist das Gleiche wieder. Wir sagen, ein Verkaufsvorgang wäre wieder, ich gebe etwas Himmlisches dran, um mir einen irdischen Vorteil zu verschaffen. Vorher habe ich ja gesagt, ich vergebe einen irdischen Vorteil dran. Ja, ich verzichte auf, was ich was, zum Beispiel 2 Stunden Fernsehen und mache lieber 2 Stunden Bibel lesen, zum Beispiel. Ja, das ist, ich gebe was Irdisches dran, ich gebe mein Ego dran und erwerbe was Himmlisches. Jetzt umgekehrt, ich kann etwas Himmlisches dran geben, nämlich meine Weisheit, um etwas Irdisches zu erwerben. Einen jetzigen, temporären Vorteil. Und einer der Hauptmechanismen, nicht jeder, aber einer der Hauptmechanismen ist, dass jemand sagt, schlecht, schlecht, sagt der Käufer, doch wenn er weggeht, gibt er mit dem Schnäppchen an. Es geht hier nicht nur um eine Verkaufstaktik, dass man sagt, ich handle jemand runter. Übrigens, das ist etwas in den Sprüchen, das wird beschrieben. Es ist, wie man so schön sagt, deskriptiv, nicht preskriptiv. Es wird etwas beschrieben, aber nicht vorgeschrieben. Ganz wichtig. 5 Verse später steht, dass derjenige, der Geld auf unehrliche Art und Weise gewinnt, dass ihm das zerrinnen wird. Und das ist wie dann Kies, den man in den Zähnen hat und der dann knirscht. Ja? Also wenn ich jemanden unfair herunterhandle, dann wird es bei mir sein wie Kies im Mund. Also es ist nicht besonders schmackhaft. Aber es ist eine Taktik, die da ist. Das heißt, sie wird in Sprüchen beschrieben, damit wir nicht naiv durch die Welt laufen. Jetzt, auf welche Art werden wir runtergehandelt? Warum geben wir etwas dran? Ich nenne das Strohmänner. Ja, Strohmänner ist das, was man auf Englisch auch Strawman Arguments nennt, ist, indem man sozusagen ein Extrembild von einem Christen malt und sagt, ja, aber das wollen wir ja nicht sein. Und oft wird ja gesagt, über Gemeinden, über christliche Gemeinden, das Wort Gottes ernst nehmen, ja, das sind ja gesetzlich. Ja, und da wollen wir um allen Preis nicht gesetzlich sein und wollen dann für alles offen sein. Aber Jesus sagt, vom Gesetz wird nicht ein Jota vergehen. Also braucht es Gesetz. Wir sind nicht Antinomisten, wie es so schön heißt. Ja, Antinomismus gab es schon damals, gab es auch schon bei den Römern. Paulus hat ja im Römerbrief geschrieben, wir können nicht einfach umso mehr sündigen, damit die Gnade umso größer wird. Also Paulus hat sich gegen die Gesetzlosigkeit, gegen den Antinomismus gestellt. Eine andere Sache ist Leistungschristentum. Ja, da sagt man irgendwas, ja, leisten. Nein, das darf nicht leisten, das ist nur Gnade. Sage ich, okay, das kommt vor allem von protestantischen Kreisen, ja, wenn man dann irgendwas bringt, wo man tatsächlich was leisten muss, ja, das darf nicht sein, das ist nur Gnade. Okay, was ist dann mit den Petrusbriefen, wo es heißt, strengt euch an, dieses und jenes zu tun. Unternehmt jegliche Anstrengung, dieses und jenes zu tun. Ihr könnt das selber lesen und könnt auch mal gucken, für was man sich anstrengen darf. Also die Bibel bringt uns mehr in die Mitte. Sie zeigt, ich kann mit Leistung Gott nicht beeindrucken. Ich kann mit Leistung nicht mir das Heil kaufen. Das ist ganz klar. Aber Gott hat Freude daran, dass wir auch uns einsetzen für ihn. Da gibt es das Gegenteil, Wohlstandsevangelium. Ja, da wird also sozusagen gesagt, ja, wenn ich das und das predige, gibt es Wohlstandsevangelium. Ja, man darf materiellen Segen nicht mehr predigen, das gab es nur im Alten Testament. Sag ich, aha, interessant. Und wie ist es mit trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch dann zufallen? Ja? Wie ist es mit unser täglich Brot gib uns heute? Und dort sehen wir auch wieder die schöne Mitte, die die Bibel gibt. Die Bibel sagt, guck mal, verlass dich nicht auf dein Reichtum. Der Reichtum ist nicht Gott. Der Reichtum gibt dir keine Stärke. Aber Gott will dich versorgen. Gott ist dein Versorger. Gott will dir Wohlstand geben. Ja? Nur der Wohlstand, den bestimmte Prediger meinen und wo man eben auch so ein Strohmann-Argument bringt, ist was anderes, als was die Bibel meint. Die Bibel sagt einfach, sei glücklich, wenn du was zu essen hast, wenn du einigermaßen sicher lebst. Ja, das ist der Wille Gottes. Es geht nicht darum, so viel auf der Seite zu haben, dass man wie der reiche Mann dann sagt, oh, ich habe es da, Korn kann man gebaut und so weiter, ich habe da einen Riesenvorrat, nichts kann mir mehr was anhaben und jetzt sagt, ja du Narr, dein Leben wird heute Abend von dir noch verlangt werden. Ja? Also wir sind jeden Tag, jeder gesunde Tag, jeder glückliche Tag ist ein Tag aus Gottes Hand. Und das ist ein Wohlstand, den die Bibel durchaus auch verspricht, dass wir das genießen können, alles, was Gott aus seiner Hand uns gnädigerweise gibt. Selbe ist, Missionare zerstören Kultur. Ja? Man darf das Christentum nicht zu stark bringen, man muss die Kultur respektieren. Sage ich, okay, liebe Leute, es gibt eine Kultur, die wirklich zählt. Gott ist oben, ich bin unten, ich bin demütig, ich missbrauche meine Frau nicht, ich achte den anderen, ich achte das Eigentum. Ja, das sind die 10 Gebote. Ja? Und wenn andere Kulturen anders sind, muss ich sagen, okay, sie können so lange anders sein, als sie das Wort Gottes respektieren. Aber das Wort Gottes kommt zuoberst und danach kommt die Kultur, nicht umgekehrt. Und sonst machen wir Kompromisse, die sich dann sehr, sehr teuer auszahlen. Puritanismus wird dann auch oft gesagt, das sind so richtig Puritaner, ja, das ist da, das sind ja ganz schlimm, ja. Sage ich, okay, Was sagt die Weisheit der Bibel? Seid rein, wie Gott rein ist. Seid perfekt, wie Gott perfekt ist. Das Perfekt ist so ein Wort, Teleos, ja. Man kann auch sagen, erwachsen. Ja? Also wir sollen unserem Zweck dienen. Ja? Der eine wird Bauer. Ja? Und dann ist er Teleos, wenn er dann Bauer ist und nicht mein Kind. Ja? Sondern seinem Zweck dient er, hat einen Beruf Bauer und er macht das erwachsen. Ja? Der andere ist Elektriker und wird dann Teleos erwachsen, wenn er Elektriker ist. Ja? Und was nicht Teleos ist, was kindisch ist, ist einfach irgendwo nichts zu tun als erwachsener Mensch, nur dummes Zeug zu reden, über andere zu lästern, das ist dann nicht Teleos. Ja? Und das so sagt man sozusagen, wir sollen rein sein, wie Gott rein ist, heilig sein, wie Gott heilig ist, perfekt oder erwachsen, wie Gott perfekt ist. Ja, und Gott hält seine Zusagen, wir sollen unsere halten. Dann gibt es sicherlich auch einen Vorwurf, den man sich oft heute gefallen lassen muss, nämlich wir seien unzeitgemäß. Und dann tun wir alles, um zeitgemäß zu sein. Ich würde mich freuen, wenn jemand, der das sagt, mir einen einzigen Bibelvers nennen könnte, wo steht, wir machen das heute mal ganz zeitgemäß. Also dann lasse ich mich gern belehren, also auch da wieder, ich weiß nicht alles, aber ich glaube, zeitgemäß ist nicht ein Wert. Zeitgemäß ist einfach mitschwimmen und wie ihr sicherlich gehört habt, das ist schon etwas abgedroschen, aber ich will es trotzdem sagen, nur ein toter Fisch schwimmt mit dem Strom. Und dementsprechend gibt es ein Rezept in der Bibel. Und dieses Rezept, das wird normalerweise allergische Reaktionen hervorrufen, wegen dem wollte ich euch die erstmal nehmen. Ja. Wer Gerechtigkeit und Güte nachjagt, der findet Leben, Wohlstand und Ehre. Ja, da haben wir gerade 5 von den Checkboxen, die wir vorhatten, haben wir gerade angeklickt. Ja. Und trotzdem finde ich das wichtig, dass wir das machen. Auch wenn es puritanisch klingt, auch wenn es nach Wohlstandsevangelium klingt, auch wenn es nach Perfektionismus klingt, aber jetzt wollen wir dem ein bisschen eintauchen. Was sagen die Sprüche zu dem Thema? Erstmal, nachjagen ist ein militärischer Term. Das heißt, nachjagen, das Wort kommt zum Beispiel vor, Genesis 14, Vers, glaube ich, 14 oder 18, irgendwo in der Gegend, wo der Lot entführt wird, Abraham beruft seine Privatarmee und geht dann irgendwo 100, 150 Kilometer hinterher. Das ist Nachjagen. Also Nachjagen ist nicht etwas, wo ich einfach sage, okay, ich strenge mich mal für 3 Minuten an, sondern es ist etwas, wo man einen gewissen Effort macht, auch einen gewissen finanziellen Einsatz gibt. Und das heißt also, wir sollen Gerechtigkeit und Güte nachjagen. Es ist nicht so, ich habe mich heute danach gefühlt. Ja? Gott hat es mir in mein Herz gegeben. Die Bibel ist da relativ mitleidlos. Sie wartet nicht, ob Gott es dir in dein Herz gegeben hat. Das ist etwas, dem dürfen wir nachjagen. Auch da sind wir wieder bei dem Leistungschristentum. Und so leid es mir tut, hier dürfen wir, hier sollen wir uns anstrengen, aber natürlich gibt Gott die Kraft dazu. Ja? Christentum funktioniert nicht ohne Gottes Kraft. Bitte vergesst das nicht. Aber hier dürfen wir uns tatsächlich anstrengen. Das andere ist auch, es ist das Prinzip von Saat und Ernte. Das heißt, Leben, Wohlstand und Ehre kann ich nicht direkt kriegen, sondern ich sähe, ich pflüge und was ich sähe und pflüge, ist Gerechtigkeit und Güte. Und ansonsten passiert das, im Herbst mag der Faule nicht pflügen und wenn er ernten will, findet er nichts. Auf Hebräisch steht das sogar noch schlimmer, für ein und nichts. Und da ist nichts. Ja, also man erntet, man pflügt nicht, ja, und danach geht man aufs Feld und er steht da und nix, ja, ich nehme die Sichel und da wächst irgendwelches unessbares Gras. Ja, er findet nichts vor. Es ist so ein armseliges Bild, wenn man nichts tut. Und deshalb dürfen wir nachjagen, jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Hebräer 12, Vers 14. Steht nicht im Alten Testament. Ja, also entgegen anderslautender Gerüchte, wir dürfen auch im Neuen Testament uns heiligen und auch im Neuen Testament steht, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Es ist also nicht so, ich bekehre mich, Jesus hat für alles gezahlt und ich kann jetzt machen, was ich will. Das ist nicht das Evangelium, was in der Bibel steht. In der Bibel steht ein anderes Evangelium. Ich kann Jesus annehmen, er nimmt mich an, wie ich bin, aber danach drehe ich mich um. Buße hat ja etwas zu tun mit Umdrehen. Ich gehe einen anderen Weg, ich gehe zu Jesus hin. Und eine andere Sache, die wichtig ist, jagt dem Frieden mit allen nach. Wir sehen schon ein bisschen den Ansatz. Und der Heiligung. Das heißt, ich werde nicht zum Pharisäer, aber ich werde auch nicht zum ich kann machen, was ich will, Christ. Ja? Ich suche den Frieden mit meinen Kollegen. Das heißt, ich komme nicht und schlage alle zusammen, weil ich das besonders heilig bin. Aber umgekehrt auch, ich mache die Heiligung. Das Problem ist eben, oft wollen wir das Resultat direkt. Wir wollen Leben direkt. Ich meine, wer will nicht leben? Jeder will direkt Wohlstand, jeder will Ehre. Und die Rezepte, die die Welt anbietet, sind relativ einfach. Leben, ja, nimm die teuerstmögliche Krankenversicherung. Und wir sehen immer mehr, dass wir immer mehr Geld zahlen für Krankenversicherung. Es wird immer mehr versprochen. Aber eigentlich werden wir nicht wirklich älter und auch nicht besser. Ja? Das heißt, irgendwo versuchen wir krampfhaft, irgendwo ein Grashalm Leben an uns zu reißen, nehmen grausame Behandlungsmethoden auf uns und am Ende gibt es uns gar nichts. Wir wollen Wellnesskuren machen. Ja, und danach gehen wir hin und da werden wir mit irgendwelchen komischen Schwingungen beduselt und so weiter. Und, bim, bim, bim und so, und das soll das ein Wellness geben. Ja, das ist nicht Leben. Das ist nur eine Leere, die der Mensch versucht auszufüllen. Ja, Wohlstand, was ist unser Wohlstand, den wir haben? Ja, viel ist durch Sklaverei. Wir kaufen Billiglohnprodukte, die mit unglaublichen Umsatzrenditen erzielt wurden aus Ländern, wo man nie so etwas hätte herstellen dürfen. Wir haben Sozialversicherungen, die geben auch angeblich Wohlstand. Ja. Und die Bibel schützt den Armen, der zu Unrecht arm geworden ist. Ja, also wenn jemand arm ist, dann darf auch eine christliche Gemeinde solche Leute auffangen. Das ist ganz wichtig. Aber es gibt den Faulen und der wird in der Bibel nicht geschützt. Ja, der Faule, der ist dann da eben und der findet nichts vor. Ja, okay, dann hungert er halt. Paulus sagt, wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Und wir haben natürlich auch einen Pseudowohlstand, der uns auch ablenkt, der uns ablenkt von wesentlichen Dingen. Ich sage mal, billige Medien, egal welcher Art heutzutage. Das ist da alles farbig und alles schön, aber es ist ein Pseudowohlstand. Und das geht in die Konsumgüter hinein, die zum Teil wirklich wertlos sind. Und Junkfood, das ist alles irgendwie so Pseudowohlstand. Ja, und das ist dann irgendwo das, was der Prediger auch beschreibt. Das ist alles schon mal da gewesen. Das ist alles ein Jagen nach dem Wind. Das ist furchtbar anstrengend. Ehre. Jeder will Ehre. Jeder will wichtig sein. Und oft sehen wir das ja auch in der Politik. Eine geölte PR-Maschine ersetzt die Ethik. Ja, der Politiker mag machen, was er will, aber danach lässt er sich schön ablichten und dann hat er seine Ehre, die er will. Wir haben exklusive Clubs. Ja, ich darf dazugehören, du halt nicht. Wow, ja, toll. Oder heutzutage die Teenies, die gehen natürlich nicht in exklusive Clubs, aber die wollen Likes, die wollen Pins, die wollen Klicks, die wollen was ich irgendetwas, die wollen Retweets. Ja, das ist auch Ehre. Jeder jagt der Ehre nach. Und vor allem die Angst vor Canceling. Ja. Wir haben eine ganz panische Angst vor Canceling. Dass plötzlich niemand mehr uns liked. Das ist dann ganz, 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 ganz schlimm. Das ist die Existenz weg. Und ich will nicht drüber lachen, es ist leider so, wir sind halt so gestrickt und wegen dem gibt die Bibel uns Rezept. Wie können wir denn nachjagen? Wir jagen der Gerechtigkeit und der Güte nach. Und wie vorher schon angesprochen, Gerechtigkeit und Güte kommen immer zusammen. Das ist immer ein Kombipack. Das ist oft, Gerechtigkeit ist hier im Hebräischen Tzedakah, das ist sozusagen die Art, wie Gott ist. Güte ist das sehr komplexe hebräische Wort Chesed. Das ist sozusagen die Liebe, die Eltern den Kindern geben, egal was sie angestellt haben. Das ist Chesed. Okay, jetzt wollen wir mal gucken, wie wir das verfolgen können. Wie kann ich der Gerechtigkeit nachjagen? Ich kann zum Beispiel Bibel lesen. Aber Bibel lesen ist so eine Geschichte, weil Gott hat uns komischerweise nicht als Solochristen geschaffen. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, werd ein Mönch, zieh dich zurück und lies die Bibel und danach wirst du ein heiliger Mensch. Nein, wir können austauschen mit Glaubensgeschwistern. Wegen dem finde ich es so wichtig, auch später danach der Kaffee. Der Kaffee ist nicht da, um Kaffee zu trinken, der Kaffee ist da, damit wir über die Bibel austauschen können. Was haben wir gelesen? Wie siehst du das? Weil wir können nie alles selber sehen. Wir brauchen immer das Korrektiv der Geschwister. Wir können das Bibellesen üben, ja, wir können uns ermutigen lassen, wir können immer mehr lesen, immer tiefer lesen, immer mehr verstehen. Aber wir dürfen es auch ausüben. Das ist ganz wichtig. Die Ausübung ist auch eine Art, Bibel zu auszulegen. Ich lege die Bibel eigentlich erst dann richtig aus, wenn ich das tue, was da drin steht. Das ist die echte Auslegung. Alles andere greift zu kurz. Und dementsprechend dürfen wir das Unterscheidungsvermögen, was die Bibel uns vorgibt, erwerben. Und zwar, indem wir wachsam sind, indem wir belehrbar sind und demütig. Ja? Wachsam heißt, ich lasse mich nicht zudröhnen von den Medien dieser Zeit, von den Geschichten dieser Zeit. Belehrbar sein heißt, ich habe es nicht gefressen, egal wie viel ich weiß, ich habe es nicht gefressen. Ich rede mit allen Geschwistern, ich lasse mir was sagen. Und es ist ganz wichtig, Belehrbarkeit kommt in Sprüchen auch vor. Sprüche Salomos heißt, wenn einer sich nichts mehr sagen lässt, selbst für einen Spötter gibt es mehr Hoffnung. Und der Spötter ist eigentlich in dieser Hierarchie in den Sprüchen ganz unten. Ja? Also sozusagen die Hoffnungslosigkeit der Hoffnungslosigkeit ist Unbelehrbarkeit. Wegen dem immer, immer demütig bleiben. Jetzt, wie kann ich der Güte nachjagen? Ich darf die Güte, diese Chesed, diese Liebe geben, auch in Drangsal, auch in Zeiten ungerechter Angriffe. Es ist ganz, ganz wichtig, diese Liebe, die darf nicht erkalten. Jesus sagt, in den letzten Zeiten wird es so viel Stress geben, dass die Liebe in vielen erkalten wird. Und ich will euch ermutigen, gerade wenn es jetzt Stress gibt und wir sehen, dass der Stress jetzt langsam zunimmt, dass wir die Liebe nicht erkalten lassen. Dass wir einander in Liebe begegnen, dass wenn jemand krank ist, dass wir die Leute besuchen. Dass wir einfach die Menschlichkeit, die Gott uns gegeben hat, dass wir die zeigen, egal wie schlecht es uns geht. Okay? Chesed ist bei Ruth da. Wie hat sie das geäußert? Nicht, dass Ruth liebevolle Gefühle gehabt hat. Ruth geht durchs ganze Dorf durch, ans andere Ende, geht auf einen Acker. Unter Einsatz ihres Lebens, weil damals war die Zeit nicht so besonders gut für eine Frau, einfach für eine junge, schöne Frau, durch ein ganzes Dorf durchzugehen. Damals waren die Leute relativ impulsiv. Sie sammelt den ganzen Tag durch Korn ein. Und zwar ohne Pause zu machen. Sie macht ganz kurze Pausen nur. Sie hätte eine Hütte gehabt, sie macht das nicht. Danach nimmt sie ungefähr 20 bis 30 Kilo, man weiß nicht genau, was es war, das Maß, aber ungefähr in der Gegend. Also einen richtig fetten Sack nimmt sie mit und läuft durch das besagte Dorf wieder zurück und bringt es ihrer Schwiegermutter Naomi. Und danach heißt es, Boas sagt zu Ruth, ich habe gesehen, wie du deiner Schwiegermutter Chesed diese Liebe erwiesen hast. Also diese Liebe ist sehr, sehr praktisch. Ja, diese Liebe schleppt 30 Kilo. Diese Liebe riskiert ihr Leben, damit man irgendwie was zu futtern hat, dann später in der Zeit, wo die Ernte vorbei ist. Es gibt aber auch etwas ganz anderes und auf das werde ich eingehen, das ist die Macht der Zunge. Auch mit der Zunge können wir Chesed machen oder auch das Gegenteil. Also Leben und Tod ist in der Zunge drin. Und dieser Spruch ist inmitten von anderen Sprüchen, die eigentlich die Auswirkungen der Zunge zeigen. Sprüche Salomo sollte man nicht lesen als Spruch A, Spruch B, Spruch C und so weiter, sondern die haben alle einen Zusammenhang. Und oft wird ein Spruch mit einem anderen Spruch, der ein paar Verse später oder ein paar Verse früher da ist, erklärt oder mit mehreren. Also hier konkret gesagt, geht es vorher um Gerichtssettings. Ja, und im Gericht kann man sich, wie man so schön sagt, um Kopf und Kragen reden. Auf das will ich jetzt weniger eingehen, aber später auch. Kommt kurz danach, wer eine Frau gefunden hat, hat eine Gabe Gottes gefunden. Also wer seine Ehefrau findet, hat ein Geschenk Gottes gefunden. Was hat das mit der Zunge zu tun? Ja klar, ich kann eine Ehe mit dem, was ich sage, zerstören. Deshalb sollten wir unsere Zunge hüten. Ja? Dann heißt es auch, viele Freunde, ja, die Vielzahl der Freunde macht einen kaputt, aber echte Freunde, die helfen einem auf, auch in Zeiten der Not. Ja? Die vielen Freunde, die kriege ich, wenn ich beliebt bin. Das geht relativ schnell. Wenn ich einfach allen Leuten nach dem Wind rede, ja, mein Fähnchen nach dem Wind hänge. Aber wenn ich meine Zunge hüte, dann habe ich meine echten Freunde und die behalte ich. Und echte Freundschaft ist in Zeiten der Not wirklich was wert. Eine echte Familie, eine echte Zeit der Freundschaft und heute würden wir hier auch sagen, eine echte Gemeinde. Ja? Weil niemand von den ganzen vielen tausenden Freunden, niemand von denen, die irgendwelche Likes machen, wird dir helfen, wenn du krank bist. Da gibt es nur deine Ehefrau, da gibt es nur deine guten Freunde, da gibt es vielleicht noch deine Glaubensgeschwistern und danach noch gibt es natürlich Gott, der immer bei dir ist. Aber irgendwo diese physische Hilfe, die kriegst du nur von den Leuten, die du hoffentlich nicht mit deiner Zunge vergrault hast. Und insofern ist Leben und Tod, und zwar das physische Leben, der physische Tod in der Zunge drin. Und klar, die Zunge zu beherrschen ist fast unmöglich. Das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Und ich wünsche euch die Kraft, das wirklich zu machen. Und dann ernten wir tatsächlich. Wir ernten Leben. Und es ist jetzt eben echtes Leben, ewiges Leben, nicht ein krankenversicherungsgezahltes, ich gebe dir noch 2 Wochen, dafür hast du Riesenqualenleben. Es ist ein Leben mit Sinn und Erfüllung. Und der Sinn und der Erfüllung, der entsteht dadurch, dass wir die Gelegenheiten haben, Gottes Werke zu tun. In einem der meisten missverstandenen Bücher, nämlich im Prediger Salomo, steht sinnlos, sinnlos, alles ist sinnlos. Ja? Und alles Mögliche sinnlos, das ist alles ein Heischen nach dem Wind. Aber zwischendrin sagt der Prediger halt auch, guck mal, das, was Gott tut, das ist für immer. Das vergeht eben nicht, weil sinnlos ist eigentlich verwelkt. Ja? Verwelkt, vergänglich kann man auch sagen, es ist alles vergänglich. Das heißt, es gibt 2 Arten von Werken. Und das wird im Neuen Testament aufgegriffen. Es gibt die Werke, die vergehen, die verbrennen werden, ja, Heustroh und Stoppeln. Und danach gibt es die Werke, die für immer bleiben, Gold, Silber, edle Steine. Das sieht der Prediger schon damals. Also er hat eine sehr gute Theologie entgegen anderslautender Meinungen. Und wir haben deshalb echte Wellness. Ja, die leibliche Übung ist zu wenigem Nütze. Nichts und nichts nützt. Also wer Sport macht, macht etwas Nützliches. Ja, das hat Versprechungen für das Leben. Also wenn du Sport machst, dann läufst du nicht wie ein Krüppel rum nach einiger Zeit, sondern du bist hoffentlich so gesund, dass du das nicht hoffentlich nicht übertrieben als Sport, aber bist so gesund, dass du im Alter noch Freude dran hast. Ja? Aber die Gottesfurcht ist zu allen Dingen nütze, weil es die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Also Sport gibt dir jetzt Leben. Ganz klar, wer keinen Sport macht, der stirbt sehr früh. Ja? Aber die Gottesfurcht gibt dir jetzt Leben und sie gibt dir in der Zukunft Leben. Wohlstand, wie ich gesagt habe, der Wohlstand der Bibel ist nicht, dass man sinnlos reich wird. Ja? Es heißt extra, brenn dich nicht aus, um reich zu werden. Ja? Und viele Leute heute sind ausgebrannt. Ja? Das heißt wirklich, zerfress dich nicht, um reich zu werden. Ja, das bringt es nicht. Klein, klein. Schnell erworbener Besitz wird schnell weniger. Wer aber händeweise sammelt, vermehrt ihn. Also eben klein, klein. Ein bisschen abhäufen und dann. Und Gott gibt das. Ist das unser tägliches Brot gibt uns heute. Das soll langen. Und der Rest ist oft dann sehr vergänglich. Und Ehre kommt von Gott. Ja, Paulus, der sagt eben, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist und Beschneidung ist die Beschneidung des Herzens, im Geist, nicht im Buchstaben. Sein Lob kommt nicht vom Menschen, sondern von Gott. Und dementsprechend gibt es einen Psalm 34 und es gibt aber auch einen Römerbrief und ich will euch aus dem Römerbrief vorlesen. Und zwar lese ich das direkt hier vor. Wer eine Bibel hat, möge bitte aufschlagen. Römer 14. Nehmt den, der im Glauben schwach ist, vorbehaltlos an. Römer 14, Vers 1. Und streitet nicht über seine Ansichten mit ihm. Einer glaubt zum Beispiel, er dürfe alles essen. Der Schwache ernährt sich doch rein vegetarisch. Wer alles isst, soll den nicht verachten, der nichts isst. Und wer nicht alles isst, soll den nicht verurteilen, der alles isst. Denn Gott hat ihn ja angenommen. Wie kommst du denn dazu, den Diener eines anderen zur Rechenschaft zu ziehen? Oder er mit seinem Tun bestehen kann oder nicht, geht nur den Herrn etwas an. Und er wird bestehen, denn sein Herr ist in der Lage, dafür zu sorgen. Der eine hebt bestimmte Tage hervor, für den anderen ist jeder Tag gleich. Aber jeder soll mit voller Überzeugung zu seiner Auffassung stehen. Wer einen bestimmten Tag bevorzugt, tut das zur Ehre des Herrn. Genauso ist es bei dem, der alles isst. Er tut es zur Ehre des Herrn, denn er dankt Gott dafür. Und auch der nicht alles isst, tut das zur Ehre des Herrn und sagt Gott Dank. Denn keiner von uns lebt für sich selbst und keiner von uns stirbt für sich selbst. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn und wenn wir sterben, gehören wir zu dem Herrn. Im Leben und im Tod gehören wir dem Herrn. Dazu ist Christus ja gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende der Herr sei. Warum verurteilst du dann deinen Bruder? Und du, warum verachtest du ihn? Wir werden doch alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es heißt in der Schrift, so wahr ich lebe, sagt der Herr, alle Knie werden sich beugen und einmal wird jeder Mund bekennen zu sich, zu Gott. Als wird jeder von uns für sich selbst vor Gott Rechenschaft abzulegen haben. Hören wir doch auf, uns gegenseitig zu verurteilen. Achten wir vielmehr darauf, dass wir unserem Bruder kein Hindernis in den Weg legen und ihn zu Fall bringen. Ich weiß und bin durch den Herrn Jesus Christus davon fest überzeugt, dass nichts von Natur aus unrein ist. Aber für den etwas unrein ansieht, ist es unrein. Wenn du also deinen Bruder wegen einer Speise in innere Not bringst, dann lebst du nicht mehr in der Liebe. Bring ihn mit deinem Essen nicht ins Verderben. Christus ist ja auch für ihn gestorben. Lass das Gute, das Gott euch geschenkt hat, doch nicht in üblen Ruf kommen. Denn im Reich Gottes geht es nicht um Essen und Trinken, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Wer Christus auf diese Weise dient, wird von Gott anerkannt und von den Menschen geachtet. Das wäre wieder das Motiv der Ehre hier. Ja, das kommt, wenn wir im Heiligen Geist leben. Lasst uns also nach dem streben, was zum Frieden und zum Aufbau von Gott anerkannt, der um Aufbau der Gemeinde beiträgt. Zerstöre nicht wegen einer Essensfrage das Werk Gottes. Gewiss, es ist alles rein, aber es ist verwerflich, einen anderen durch sein Essen zu Fall zu bringen. Deshalb isst du am besten kein Fleisch und trinkst keinen Wein und vermeidest überhaupt alles, was dein Bruder zu Fall bringen könnte. Was du in dieser Hinsicht glaubst, ist eine Sache zwischen dir und Gott, wohl dem, der sich deshalb nicht selbst verurteilen muss. Wer aber beim Essen ein schlechtes Gewissen hat, ist schon verurteilt und handelt nicht nach dem, was er glaubt. Doch alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Wir, die Starken, haben die Pflicht, die Schwächen der Schwachen zu tragen, anstatt selbstgefällig nur an uns zu denken. Jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen, damit es ihm gut geht, damit er gefördert wird. Auch der Messias hat nicht für sich selbst gelebt, sondern so, wie es in der Schrift heißt. Und wenn sie dich beschimpfen, trifft es mich tief. Denn aus allem, was früher aufgeschrieben wurde, sollen wir lernen. Die Heiligen Schriften geben uns Trost und ermutigen zum Durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Und dass Gott dem Geduld und Ermutigen kommen, der Gott von dem Geduld und Ermutigung kommen, gebe euch die Einmütigkeit, wie sie Jesus Christus entspricht, damit ihr ihn, den Vater unseres Herrn Jesus, einmütig wie aus einem Mund preist. Das ist eine schöne Segnung, 15, es kommt gleich noch eine, in 3 Verse später. Deshalb nehmt euch gegenseitig an, wie auch Jesus euch angenommen hat, damit Gott geehrt wird. Denn ich denke, dass Christus ein Diener der Juden geworden ist, um die Wahrhaftigkeit Gottes zu bezeugen. Er wollte damit die Zusagen bestätigen, die ihre Väter erhielten. Er wollte aber auch, dass die Nichtjuden Gott für seine Barmherzigkeit ehren. So steht es ja geschrieben, darum will ich dich preisen unter den Völkern. Zum Ruhm deines Namens will ich Loblieder singen. An anderer Stelle heißt es, freut euch mit seinem Volk, ihr Völker alle. Und weiter, lobt den Herrn, all ihr Völker, alle Nationen sollen ihn preisen. Und Jesaja sagt, es kommt der Spross, der aus der Wurzel Isais hervorwächst. Er steht auf, um über die Völker zu herrschen. Auf ihn werden sie hopfen. Möge Gott die Quelle der Hoffnung, euch im Glauben mit Freude und Frieden erfüllen, damit ihr in Hoffnung immer reicher werdet durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und mit dem leiten wir über zum Abendmahl. Ich finde es so schön, dass das so gut zusammenpasst. Ich habe nicht gewusst, was da jetzt noch kommt, aber das passt jetzt eigentlich sehr, sehr gut, dieser Bibelvers. Eben Gerechtigkeit und Wahrheit und Liebe. Das ist genau das. Ich habe Recht, wenn ich alles esse, aber manchmal verzichte ich auf mein Recht und über Liebe. Ja? Das ist das, was hier Paulus soll sagen, dieses Gleichgewicht zwischen den beiden Dingen, zwischen dem Recht haben, aber Liebe üben, schön ausführt. Es gibt viele andere Bibelstellen, ihr das selber sehen, aber ich denke, mit dem hier eben, möge Gott die Quelle der Hoffnung euch im Glauben mit Freude und Frieden erfüllen, damit ihr in Hoffnung immer reicher werdet durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das wünsche ich euch allen jetzt fürs Abendmahl, für die Woche und als Gemeinde.